Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Komm mit mir nach Köpenick. Es ist nur ein kleiner Schritt
zum großen Glück.
Komm mit mir nach Köpenick.
Ich bin nur ein kleiner
Schritt
zum großen Glück.
Oh. Ja, Elena Groschkas. Herzlich willkommen in deiner eigenen Sendung. Ich bin auch wieder zurück in meine eigene Sendung gekommen, nachdem ich in Husum war, nicht auf Husum, wie der ein oder andere Laie denkt. Es ist keine Insel. Mit unserem gemeinsamen Freund Romano habe ich da einige Tage verbracht.
Den habe ich lange nicht
mehr
gesehen.
Aber wie geht's eigentlich dir?
Ach, Max, ich bin richtig gaga. Ich ziehe um von einem kleinen Schloss in ein sehr, sehr großes Schloss.
Ja.
Und ich bin einfach overwhelmed, weil ich so unglaublich schlecht vorbereitet war, wie man es nicht sich, also wenn ich das meiner Mutter erzählen würde, die würde mich enterben. Ich bin so ungefähr mit Tüten und Taschen und einzelnen Socken umgezogen.
Oh, das ist schlecht.
Oh.
Hast du keine Kisten?
Doch, ich hatte auch Kisten gepackt und sowas, aber ich habe halt nicht zu Ende gepackt, weil dann habe ich mich halt zwei Abende einfach super random betrunken. Ach so, übrigens einen Abend mit Sabrina Setlur.
Aus Koma?
Nee, warte mal. Nee.
Mit Sabrina Setlur?
Ja. Und das musste sein. Und jeder versteht, dass ich dahin musste, obwohl ich am nächsten Morgen um 8 Uhr kamen die Umzugsleute und ich den ganzen Tag in München war und ich nichts gepackt hatte und abends wieder nach Berlin kam und am Tag davor auch schon gesoffen hat und nichts gepackt hatte. Und dann hat aber jemand gesagt, er ist mit Sabrina Setlur verabredet. Und dann habe ich gesagt, geil, ich komme mit. Und dann kam es vom Stöckchen zum Steinchen. Und ich meine, jeder Mensch, der diesen Podcast hört, wird das verstehen. Hallo?
Ja, das verstehe ich auch. Wie war es denn überhaupt mit Sabrina Setlur?
Darüber darf ich nicht reden. Das ist so dumm, ne?
Musstest du eine NDA unterzeichnen, bevor du mit ihr in einen Raum durftest?
Ich musste in der NBA spielen. Nee, das war interessant. Das war interessant, aber es ist wirklich schwierig, das zu sagen. Also sie sieht super aus, muss man sagen.
Ja.
Ganz nettes Frankfurter Mädchen. Ja.
Und das ist das Einzige, was du sagen kannst.
Wer kann ihn dazu nicht sagen?
War das in Berlin?
Was?
Das war im Soho-Haus. War das in Berlin, ja. Das Treffen? Und war da so ein aufgedrehter türkischer Skulpteur dabei?
Ach nein, das ist deine Geschichte mit ihr. Nee, war es nicht. Nee, sie war irgendwie allein. Also sie war mit Freunden da, aber nee, mit gemeinsamen Freunden.
Okay, der war nicht dabei. Nee. Ich überlege die ganze Zeit, wie der nochmal hieß.
Was hat er nochmal gemacht? Eicheln, Penisse, Eulen,
Geigen? Der hat riesengroße Affen.
Affen.
Riesengroße Affen hat er gebaut.
Die im Grill stehen, aber nicht im Grill stehen.
Die im Grill stehen sollten, weswegen wir extra im Grill waren, aber die waren nicht da. Onkel Eihahn, glaube ich. Onkel Eihahn heißt der.
Eihahn?
Genau.
Oder Eihahn?
Und ich dachte, Eihahn. Ich dachte, der wäre quasi so Teil des Berliner Glam-Squads von Sabrina. Wenn sie da irgendwo ist, dann wäre der auch immer da. Den fand ich nämlich gut. Der hätte dir, glaube ich, auch gut gefallen, Onkel Eihahn. Aber interessant, na gut, vielleicht kannst du mir im Privaten noch irgendwas darüber erzählen. Oder wahrscheinlich.
Nee, also auf jeden Fall führte das dazu, dass ich dann am Sonntag, am Freitag wo ich gedacht habe, fuck me in the face, wirklich, und dann
fuck me in the face
ist neu, ja, also, fuck me in the ass,
das ist
also eigentlich habe ich ja immer gesagt, fuck me sideways, dann ist aber die härtere Version ist fuck me in the ass und das allerkrasseste ist fuck me in the face. Ich finde es irgendwie gut. Es war wirklich ein Fuck-me-in-the-face-Moment, als ich am Freitagmorgen festgestellt habe, okay, ich habe irgendwie alles mehr oder weniger eingepackt, aber es lagen überall noch so einzelne Sachen rum. Also sowas wie eine Sonnenbrille, ein Aal. dann habe ich meine ganze Küche irgendwie nicht eingeräumt, weil ich dachte so, meine Küche, mein ganzes Essen, weil ich jetzt nicht so viel Essen und nicht so viel Geschirr habe, dachte ich so, okay, das mache ich dann irgendwie, wenn die Umzugshelfer kommen. Dann kamen die Umzugshelfer, also die Umzugshelfer waren drei Typen aus Kamerun. Eigentlich wollte ich ein professionelles Umzugsunternehmen haben, ja, die mir auch die Sachen alle einpacken. So, da das aber alles sehr kurz.
Gibt es Leute, die packen alles ein auch?
Ja, ist natürlich. Das ist halt wahnsinnig teuer, aber ich hätte es wirklich diesmal gemacht. Die wickeln eine ganze Scheiße in Plastikfolie ein und dann packen sie wieder aus und räumen sie wieder ein. Also wirklich, wie man das eigentlich macht, wenn man erwachsen ist. So, Folgendes war aber so. Ich habe diese Wohnung, in Berlin ist es ja nun nicht so einfach, ja. Und ich habe eine Wohnung gefunden, die ist wirklich absurd. Also, das ist ein Haus, so. Und dann bin ich meine Wohnung sofort losgeworden und ich habe innerhalb von 5 Tagen, war klar, ich muss an diesem Wochenende jetzt umziehen, so. Und dann habe ich Umzugsunternehmen angerufen, die haben einfach mich in the face gefuckt, einfach direkt und haben gesagt, es ist einfach vollkommen lächerlich, dass ich irgendwie 5 Tage vorher irgendwie was organisiere. Und dann habe ich über die Studentenhilfe habe ich halt so Kameruner, ist doch auch ein Gebäck, oder? Kameruner, lecker, hab ich jetzt Bock drauf. habe ich dann Studenten, die hießen UN, Fustel war der Beste, Fustel war der, und Dustin und Harun, so. Und es waren 3 Kameruner und 1 Türke. Es waren keine Deutschen mit Wurzeln dort, sondern wirklich die aus Kamerun kamen, ja, und hier studieren.
Okay.
2 waren super und 2 waren absolut grausam. Die haben überhaupt keine Sprache gesprochen, waren viel zu schick angezogen. Die sahen aus wie Fußballspieler mit so goldenen Turnschuhen. Und ich so, wie seid ihr denn angezogen? Ihr müsst jetzt hier schleppen, dann... Da hatten die irgendwie gar keinen Bock, so wirklich.
Die haben sich schick gemacht für Frau Doktor.
Die haben sich richtig schick gemacht.
Wer du bist.
Und die waren wirklich so, und dann haben die immer so auf so Sachen gezeigt, dann irgendwas so. Und ich habe gesagt, I'm sorry, die haben Französisch gesprochen, aber ich spreche halt wirklich schlecht Französisch. So, und dann kam ein Typ, der war geil drauf, der konnte Französisch, war auch ein Kameruner. Und der Harun, der Türke, der war auch okay. Und die anderen 2 waren, wie gesagt, eine Katastrophe. Und dann irgendwann haben die sich ganz doll gestritten und ich hörte nur im Hof, so wie sie jemand schrie und Schubserei und ich dann dazwischen gehen mussten, weil die sich dann irgendwie untereinander angefangen haben, fast zu prügeln, der Türke und der eine Kameruner. Und ich
warum?
Nur meinte, Leute, weil der wohl faul war, was auch stimmte. Der eine hat halt wirklich immer so, der war eigentlich der Schlauste so und mit dem konnte man am besten reden.
Also hat er die anderen für sich arbeiten.
Ja, und der da die ganze Zeit, der ist immer nur aufgestanden, wenn jemand kam und ist auch immer so, also hat so ganz ein, aber wir waren ja halt nur zu 5, ja, deswegen war es halt auch ziemlich offensichtlich, dass der nicht.
Ach, du warst
arbeitet.
Auch alleine mit den Typen. Du hattest, du warst auf dich allein gestellt.
Ja, das Krasse ist ja, ich habe ja nun auch einen Freund oder 2 Freunde, aber ich hab's irgendwie, ich finde, das mutet man Leuten einfach nicht mehr zu, beim Umzug mitzuhelfen. Macht man einfach nicht. Das ist asozial und beschissenste auf der ganzen Welt ist, umzuziehen. Ich dachte, da muss ich jetzt alleine durch. Aber auf jeden Fall war ich dann den ganzen Tag 8 Stunden mit diesen Menschen zusammen, die jetzt auch gar nicht lustig waren. Doch, der eine war ganz lustig. Mit dem einen hatte ich irgendwie eine gute Zeit. Die anderen waren wirklich einfach nur unfreundlich goldene Turnschuhe und wirklich eine Katastrophe. Dann haben die noch 2 Sachen von mir runtergeschmissen. Dann wollten wir irgendwann zusammen Döner essen gehen. Dann gab es da auch nochmal Streit. Und dann irgendwann haben wir, aber ich meine, sie haben dann wirklich, ach nee, und dann, pass auf, und dann meinte der eine, ich sage jetzt einfach nicht, welcher von welcher Nationalität, weil es auch scheißegal ist, dann meinte der eine, er müsste jetzt nach Hause gehen, würde schlecht gehen, er hätte Blut im Stuhl. Dann meinte ich, ja. Und dann meinte er, aber er könnte auf jeden Fall noch ein bisschen was tragen. Dann meinte ich, nee, bitte fahr einfach ins Krankenhaus oder geh ein bisschen nach Hause. Das ist mir jetzt irgendwie nicht.
Aber das hat er dann festgestellt während des Umzugs.
Dann waren wir in der neuen Wohnung und hat er Blut gestuhlt in mein Klo. Egal, auf jeden Fall.
Aber hat er dir eine Probe nachgelassen?
Nein, er war sehr lange weg auf dem Klo und dann kam er irgendwann und meinte, er hätte das Blut im Stuhl. Aber er könnte auch noch weitermachen. Dann meinte ich, nee,
aber ich hatte auch schon mal das Gefühl, ich hätte Blut im Stuhl und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach nur am Vortag sehr viel Sangria getrunken habe.
Nee, das glaube ich nicht, das hat er nicht. Aber und dann habe ich gesagt, komm, lass gut sein, Junge, ist er gegangen. Dann haben die anderen sich kaputt gelacht, meinten, krank. Und dann ist noch einer abgehauen, dann war ich mit 2 und zwar mit den 2 mit den goldenen Turnschuhen bin ich dann übrig geblieben. Und aber wir waren dann am Schluss, war es dann auch irgendwie in Ordnung. Also irgendwie haben sie dann doch wenigstens mit mir zu Ende gebracht. Und man muss auch sagen, ich habe, wie gesagt, unfassbar, unverschämt schlecht gepackt. Also wirklich so, dass man sagt, geht's noch, Elena? Geht's eigentlich noch? Was bist du für ein Assi? Und dann habe ich das immer weiter unterbrochen und dann bin ich irgendwo anders hingegangen und jetzt habe ich 3 Tage gebraucht, um meine Wohnung leer zu räumen, die war 90 Quadratmeter, ja. Und es war wirklich so, als hätten da 700 Leute gehaust, so. Und jetzt habe ich alles hier und jetzt habe ich halt diese Probleme wie Tischler, kein Internet, aber ich habe ganz viele Einbauschränke, wo ich ganz viele Sachen rein kann. So, Max, tut mir leid, deswegen bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Erzähl mir nochmal, was los ist in unserer prominenten Welt. Was ist denn passiert überhaupt?
Ich, aber ich kann dir kurz nochmal erzählen, weil du über die Schlägerei geredet hast. Da ist mir aufgefallen, dass ich mich auch fast geschlagen hätte. Das wäre fast so weit gewesen, dass es das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass es zu einer Schlägerei gekommen wäre in meinem Leben.
Mit wem?
Aber nicht unbedingt durch mein eigenes Zutun an dieser Stelle. Und ich hätte wahrscheinlich auch passiv einfach nur Schläge einstecken müssen und mich darauf verlassen müssen, dass ich das überlebe. Ich war ja, wie gesagt, mit Roman in Husum. Wir haben da ein paar Tage verbracht und haben Songs geschrieben und es war sehr schön. Und eines Abends, wir haben dann, wie Roman das gerne macht, auch einen Center-Check gemacht. Wir haben in Husum ja jetzt endlich auch eine Shopping-Mall.
Wir lieben auch Shopping-Malls, wir beide, ne? Wir beide finden es auch
ja,
schön.
Wir lieben Shopping-Malls. Ja. Und Roman liebt ja auch Shopping-Malls. Er meinte, Max, wir müssen unbedingt einen Center-Center-Check machen. Sind wir da reingelaufen, kamen raus und da habe ich vor der Tür eine Freundin von früher aus der Schulzeit getroffen, die ich seit 6 Jahren oder so nicht gesehen habe, die nur an dieser einen Nacht in Husum war.
Das
die meinte,
ist so
wir
verrückt,
heute
das
unbedingt
passiert dir ständig. Du stellst, neulich hast du jemanden in der S-Bahn getroffen, in der U-Bahn. Ständig passiert dir das.
Ja, ja. Die Welt will das. Die Welt
die
will, dass ich diese Leute wieder
treffe. Gehen. Okay, interessant.
Die meinte so, Max, wir müssen heute Abend und so. Und ich war so, ja, eigentlich arbeiten wir ja hier und so. Und Roman war auch so, Maxi, wir müssen doch hier noch arbeiten
wie
und so. Und
Roman, er ist doch sofort beim nächsten Prosecco, ist er doch sofort, zieht er die Hackenschuhe
so
an.
War das dann auch. Da habe ich zu ihm gesagt, dann haben wir mit meinen Eltern zu Abend gegessen.
Oh.
Und diese Freundin schrieb mir die ganze Zeit und meinte
warte,
so, mal, Leute, macht doch jetzt mal gerade. Bei uns zu Hause.
Wo?
Bei meinen Eltern, im Kinderzimmer meiner Schwester.
Oh, ist das süß. Oh Gott, ist das süß. Habt ihr nur ganz niedrige Decken? So 2 Meter hohe Decken?
Nee. Nee. Was stellst du dir denn vor, dass wir in einem Hobbit-Haus wohnen oder was?
In so
einem Husumer Hobbits. Bei den Husumer Hobbits hat er gewohnt, Roman. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, meinte ich, Roman, komm, wir gehen da jetzt hin. Wir treffen uns mit der, wir trinken irgendwie ein Getränk, sind eine Stunde da und dann gehen wir wieder nach Hause und schreiben wieder Songs.
Wie laissez-faire du es erzählst, als wäre das ganz Normales, dass du dich mit irgendjemandem auf ein Getränk triffst.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es ein alkoholisches Getränk hätte sein müssen.
Ja, ja, ja.
Es ist aber leider Gottes darauf hinausgelaufen, dass wir sie zu Hause abgeholt haben und ihre Eltern da waren und gesagt haben, Leute, ihr trinkt jetzt erstmal einen Schnaps mit uns. Und wer schon mal bei Nordfriesen zu Hause war, der weiß, dass das nicht so einfach geht, dass man dann sagt, nein. Deswegen habe ich mich auf die Diskussion gar nicht eingelassen. Und da war dann quasi auch schon das Kind in den Brunnen gefallen in diesem Moment.
Was für ein Spaß, was für ein Schnaps.
So ein süßer polnischer Schnaps war das. Irgendwie so ein zwetschgenartiger Eierlike. Schnaps. Und dann haben wir den erschrockenen Eltern dieser Freundin haben wir das Video zu Klaps auf dem Po vorgespielt.
Lustig, die habe ich damals produziert.
Ja, die gerne wissen wollten, was der eigentlich so beruflich macht, dieser Mensch da aus Berlin.
Hat er zwei Zöpfe oder einen?
Wollte. Er hatte nur einen.
Wir können jetzt so über Romano übrigens reden, weil der ist eine Art Prominenter. Das können wir jetzt ruhig off-topic, einfach nicht off-topic reden, sondern es ist nämlich um Prominenter. Ein Prominenter in Husum.
Es ist ein Prominenter. Wir waren dann in dieser Küche, haben da diesen Schnaps getrunken und der entsetzte Blick des Vaters dieser Freundin, als er dieses Klaps auf dem Po-Video gesehen hat, der hat auf jeden Fall mir den Abend wahnsinnig versüßt. Das,
da, hast du das eigentlich geschrieben?
Da fing alles schon mal sehr, sehr gut an. Wie bitte?
Hast du das mitgeschrieben?
Nee, ich bin erst bei dem zweiten Album eingestiegen ins Romano-Game, genau. Und dann sind wir von da aus losgezogen, waren in verschiedenen Kneipen in Husum, weil es blieb natürlich nicht bei der einen Stunde bei dem einen Getränk. Und dann irgendwann sind wir im legendären Aristus-Pub gelandet, über den ich ja wiederum schon mal ein Lied geschrieben habe, weil ich da meine Frau wieder getroffen habe.
Aber erzähl mal ganz kurz, was du getrunken hast.
Wie, jetzt soll ich alle Getränke aufschlüsseln?
Ja, naja, welche Sorte Getränk hast du getrunken?
Wir haben Schüttelkorn. Kennst du Schüttelkorn? Ist dir das ein Begriff?
Nee.
Schüttelkorn geht so, man kippt sich so ein Ahoi-Brause in den Mund,
ach so,
dann Korn drauf und dann muss man mit dem Kopf so ganz doll schütteln, bis das ganz doll schäumt und wehtut
Max,
auch.
Ist
also
so,
Schmerzen
als
sind
würde,
ein Thema.
Ich weiß auch nicht, du bist einfach, ja okay, nö. Hm? Erzähl
was
mal.
Was
nee, dass
was
du einfach jetzt mal so Schüttelkorn trinkst und einfach so tust, als wäre nichts und okay.
Nee, ich probiere mich aus. Ich bin in einer Phase meines Lebens, wo ich immer wieder, wo Ali Neumann hat zu mir gesagt, Max, du darfst nicht immer so streng zu dir sein, du musst auch mal loslassen und ich versuche so in kleinen Dosen ab und zu mal loszulassen.
Nur wer loslässt, hat beide Hände frei. Du, ich fahre die ganze genau, Zeit, ich bin die ganze Zeit freihändig, ich bin hier im Freiflug, ich lasse nur noch los.
Und fällst von links nach rechts. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es dann plötzlich kam so ein Typ rein und der war ganz alleine, es war so ein großer Typ, der hat auch nur eine Jogginghose an, obenrum nichts. Nee, der hatte nur eine Jogginghose an, war so ein bisschen, sah so leicht verwahrlost aus. Und man sah so ein bisschen, dass er, der suchte so Anschluss. Und wer Roman kennt, der weiß, dass wenn jemand Anschluss sucht, dann wird der aktiviert. Der hat ihn quasi direkt so angesprochen, weil er ihm so leid tat. Meinte so, ja komm, setz dich zu uns und so. Und dann hat er uns so ausgefragt, was wir so machen. Der hatte auch anscheinend wirklich großes Interesse an der Freundin, mit der wir da waren. Fand die irgendwie richtig gut und so. Hat sich immer versucht, so ein bisschen so anzunähern. Dann hat er irgendwann so ein Foto rausgeholt, wo er drauf war mit so ganz viel Geld. Also mit so, weiß ich nicht, so, er meinte, es wären 35.000 Euro, vielleicht war es ein bisschen weniger. Und wie er so da steht und so, dann meinte er, ich habe das in einer Nacht, habe ich das verdient und so. Und dann habe ich angefangen, ihn so ein bisschen auszufragen darüber, worauf er dann irgendwann dachte, ich wäre von der Wirtschaftskriminalität oder vom Finanzamt und ist so ganz nervös geworden. Meinte immer so, was machst du beruflich? Und dann habe ich gesagt, ich bin Musiker. Das hat er mir nicht geglaubt und so weiter und so fort. Es ging dann immer weiter und immer weiter, ist dann wieder weggegangen, ist dann wiedergekommen, hat die ganze Zeit versucht, unsere Freundin anzubaggern, die aber ihm komplett die kalte Schulter gezeigt hat, was dazu geführt hat, dass er irgendwann auf mich sauer geworden ist, weil er dachte, ich wäre jetzt mit der zusammen. Und dann hat er immer gesagt, du sagst, du bist Millionär, du bist gar kein Millionär. Hab ich gesagt, ich habe nie gesagt, dass ich Millionär bin. Hat er gesagt, du bist Rapper, du hast zu mir gesagt, du bist Rapper. Ich habe gesagt, ich bin Musiker. Ich habe nie gesagt, dass ich Rapper bin.
Ich sag auch mal, du bist Rapper.
Meinte ich zu ihm, hier Roman, der ist Rapper. Und Roman guckt ihn so an, und wie Roman so ist, guckt ihn so an, macht so die Haare auf und streicht ihm so durchs Gesicht und sagt, ja, ich bin Rapper.
Geil.
Und das ist völlig eskaliert. Der Typ ist durchgedreht auf mich und hat zu mir den ikonischen Satz gesagt, leg dich nie wieder mit einem Menschen an, der 35.000 Euro in einer Nacht macht. Du bist ein Verlierer, du bist eine Null, du wirst
aber
immer eine Null bleiben.
Denn?
In Immobilien war er. Und dann, das Krasse daran war, warum es sich so hochgeschaukelt hat, ist, Roman hat die ganze Zeit versucht, das zu deeskalieren, aber ich fand das so skurril, dass ich einfach laut gelacht habe, während er mich angeschrien hat. Und das ging so wirklich über 5 Minuten, hat er sich immer weiter reingesteigert und nur noch geschrien. Und hat dann noch gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und dann lege ich mich in mein Lambo und lach euch alle aus.
Du meinst, das stimmte alles?
Ja, ich glaube vor allem stimmte, dass er ein ganz einsamer Mensch ist, der denkt, dass Geld irgendwie, dass es um Geld geht und um nichts anderes.
Hä? Es geht um Liebe und es gibt ja keine Liebe, deswegen geht es um Sex und um Geld. Ist doch klar. So, ich mag jetzt erzählen mal was von Prominenten, jetzt reicht's mir. Jetzt haben wir 15 Minuten, weil ich so schwach und nicht so ganz auf der Höhe bin, habe ich das jetzt durchgehen lassen. Jetzt erzähl mir bitte.
Findest du nicht, dass das eine gute Geschichte
war?
Das war
eine super Geschichte.
Nicht mit Romano, mit einem Wirtschaftskriminellen aus Husum.
Absolut.
Geprügelt habe. Ja.
Tacheles.
Who's hot, who's not? Also, ich habe gerade am Anfang gefragt, ob du eine NDA unterschreiben musstest, als du dich mit Sabina Setlow getroffen hast. Das hat tatsächlich ein bisschen Hintergrund gehabt. Und zwar gibt es jetzt einen berühmten Menschen, der Schlagzeilen gemacht hat, weil er eine solche NDA unterzeichnen lassen möchte von Leuten, die ihn treffen. Allerdings nicht geschäftlich, sondern nur im weiteren Sinne geschäftlich. Nämlich geht es um Pete Davidson, der gerne alle Zuschauer, also Pete Davidson, der Sohn von Larry David, ne, der Ex-Freund von Ariana Grande und Ex-Freund von Kate Beckinsale, der jetzt mit Kaya Gerber zusammen ist, der hat auf seiner Tour, die jetzt vor ein paar Tagen gestartet hat, er ist Comedian, für die Leute, die das nicht wissen, die ihn nur als Toyboy kennen, der ist Comedian und hat, wenn Leute quasi bei ihm reinkommen, das war bei uns so, wir haben ja Aziz Ansari gesehen zusammen in Berlin, da musste man ja auch seine Telefone am Anfang abgeben, ne? Weil die irgendwie Angst
mussten
haben, dass da mitgefilmt
abgeben?
Wird, dass dann quasi, weil, ja, die haben uns, wurden doch so eingeschlossen in so ein Ding, weißt
stimmt.
du das noch? Die
ja,
haben so einen
dann,
Schoner
ja,
da drum
stimmt.
gemacht und das konnte man dann nur am Ausgang wieder aufmachen lassen von so einer Zange, von so einem Zangenmann und das hat er auch machen lassen, allerdings hat er noch einen draufgesetzt, aus Angst, dass quasi Teile seines Programms im Internet landen könnten, hat er eine NDA, einen Non-Disclosure Agreement unterschreiben lassen von jedem einzelnen Menschen, der da hingekommen ist. Die Leute haben vorher schon eine Mail bekommen und mussten quasi die ausgedruckte, unterschriebene NDA mitbringen. Sonst wurden die nicht reingelassen in den Laden. So.
Finde ich irgendwie okay.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, allerdings umfasst die NDA nicht nur, dass man nichts mitschneiden darf oder veröffentlichen darf oder Witze öffentlich weitererzählen darf, sondern beinhaltet auch, dass man keine Meinung, die man zu dem Programm hat, öffentlich oder auf Social Media verbreiten darf.
Okay. Man kann nicht sagen, war gut oder nicht gut. Okay, krass.
Genau, die Strafe ist $1 Million. Kostet das, wenn du das machst. Wenn du sagst, ja, wenn dich jemand fragt und du sagst, ja, fahr so mittel, dann kommt der Anwalt von Pete Davidson und sagt, Vertragsstrafe, Vertragsbruch, $1 Million kostet das.
Wahnsinn.
Das finde ich schon ein bisschen doll, oder? Das ist ein bisschen übertrieben.
Ja, vor allem, ich meine, was genau, also warum macht man das genau? Was ist die Angst? Also, dass man eine Meinung nicht, dass man sagt, oh, das ist scheiße, dann geht, also was ist, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich verstehe, dass man nichts was aus dem Programm verraten darf.
Ja, total. Ja.
Weißt du? Das verstehe ich, aber man darf doch sagen, ob man es also gut fand oder nicht.
Was dahinter stecken könnte, ist natürlich, dass er totale Angst davor hat, dass Leute sagen, ja, es ist so schlecht, dass dann nirgendwo mehr Karten kaufen.
Ja gut, aber das spricht sich ja auch so
nirgendjemand
rum,
mehr Karten kaufen will. Ja, aber wenn keiner darüber reden darf, dann wird es sich wahrscheinlich nicht rumschreien.
Aber öffentlich nicht. Es könnte ja so geheime Darknet-Gruppen geben. Aber der ist jetzt mit Kaya Gerber zusammen. Das ist so, ne? Und die knutschen ganz wild.
Der ist jetzt mit Kaya Gerber ganz normal zusammen. Die knutschen rum, tätowieren sich ihre Anfangsbuchstaben und haben irgendwie eine gute Zeit. Ja, das machen die jetzt so. Finde ich irgendwie ganz gut. Ich finde den ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ich schwanke bei dem so ein bisschen. Wir haben auch in der letzten Folge schon länger und breiter über den geredet. Ich kann noch keine abschließende Meinung mehr zu dem Sohn von Larry David bilden. Dazu muss noch ein bisschen was passieren. Zu wem ich aber sagen kann, wie ich ihn finde, ist Philipp von Love Island. Erinnerst du dich noch?
Ja, natürlich.
Das
von
ist
Love Island oder von Bachelor in Paradise?
Nee, von Love Island. Nicht Philipp Stehler von Bachelor
in
Paradise.
Ach, von
dieses
Mal, von diesem Jahr.
Genau, das ist Half Shark, Half Alligator Man, weißt du, mit den großen Zähnen.
Ah oh ja, natürlich.
Der diese gigantischen Zähne hatte, ganz unangenehmer Typ.
Ja.
Und ich fand den wahnsinnig schlimm da und ich glaube, du auch. Und vor allem, weil der war so auch gehässig dieser Lisa gegenüber und war so ganz fieser Möb und hatte diese gigantischen Zähne. Und jetzt hat er sich überlegt, er macht noch was. Er macht noch eine Schönheits-OP und du als Ärztin sagst mir jetzt, was der noch macht an seinem Körper. Was verändert er noch?
Soll ich jetzt raten?
Ja, ich finde, du hast die
Brustimplantate. Ach so, nee, ich weiß es. Ich habe es gesehen. Mit meinem einen blinden Auge habe ich es gesehen. Er macht einen Bart.
Ja. Ja.
Der sieht aus wie ein Vaseline und dann Kaffeepulver draufgeklebt, Bart. So sieht es aus. So wie ich, wenn ich mir einen Bart mache.
Er hat gesagt, er würde jetzt in die Türkei fliegen, sich diesen Bart machen lassen. Wahrscheinlich vom selben Arzt, der ihm diese Zähne gemacht hat. Der hat irgendwie noch in seinem Gruselkabinett, in seinem Zauberkasten jetzt auch noch den Bartschaber gefunden.
Bartschaber ist jetzt ganz schlimm, Mann.
Und jetzt macht er ihm Bart, obwohl man ja sagen muss, dass Bärte sind doch eigentlich gar nicht mehr so in, oder? Sind Bärte noch ein Ding?
Ja, ey, guck dir mal alle Leute an. Ich meine, wobei, es hatten alle einen Bart außer Danilo.
Ja, natürlich sind ja aber genau, also es ist ja jetzt so, das ist ein Vollbart, es geht um einen richtigen Vollbart.
Ja, die Bärte sind nicht mehr in. Also ich stehe nicht so auf Bärte tatsächlich, ich mag lieber glatt rasiert. Aber natürlich eigentlich hat jeder Mann zumindest einen 3-Tage-Bart, den ich kenne. Außer einer.
3-Tage-Bart finde ich auch ganz gut. Ich finde so Vollbärte finde ich irgendwie total.
Ja gut, aber ein 3-Tage-Bart kannst du gerade nur tragen, wenn du richtig vollen Bartwuchs hast.
Okay, na gut, da habe ich dann vielleicht den Leidensdruck noch nicht erfahren. Auf jeden Fall fand ich
das
so ein bisschen skurril, weil der hat. Ich habe gar, genau, deswegen kann ich den Leidensdruck, ich bin glatt wie ein Babypopo. Der hat sich jetzt, weißt du, wie man sich einen Bart transplantieren lässt? Wahrscheinlich weißt du es, ne? Hast du in deinem Studium auch alles durchgemacht. Kannst du mir das erklären oder soll ich versuchen, das zu erklären?
Erklär es bitte.
Die schneiden dir hinten aus deinem Nacken, hätte ich fast gesagt. Ja, aus deinem Nacken und aus deinem Hinterkopf schneiden die dir so eine große platte Haare raus. Und dann nehmen die, also das machen die, glaube ich, ja auch, wenn du vorne Haare kriegen sollst oder so, ne?
Ja.
Dann machen die das da auch. Und schneiden die das ab und setzen das quasi dann in dein Gesicht wieder ein.
Ja.
Und das
ist du, manche Leute machen Arschhaare.
Arschhaare?
Ja. Genau.
Wäre auch gut.
Ja, wirklich.
Das wäre auch gut.
Ist wirklich wahr, das ist kein Witz. Das ist so.
Die nehmen Arschhaare fürs Gesicht.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie bei Team America, da haben die das auch gemacht.
Ja.
Aber ich muss nur sagen, für mich hat diese Aktion, ne, das hat ihn so ein bisschen redeemed für mich, weil ich fand ihn unglaublich unangenehm und ganz fies. Und jetzt habe ich aber gemerkt, wenn ein Typ, der irgendwie 2 Meter groß ist, der so durchtrainiert ist, der die schönsten Zähne Deutschlands hat, wenn der trotzdem so große Komplexe hat, dass der sich irgendwie die halbe Kopfhaut abschneiden lässt, und mit so einer wunden Kopfhaut und so einer Disco-Palme durch die Gegend läuft, um sich dann das ganze Zeug ins Gesicht tackern zu lassen, dann muss es dem ja so schlecht gehen, innerlich, dass er mir jetzt schon wieder leid tut und ich irgendwie alles Böse, was ich über ihn gedacht habe, zurücknehme.
Ich glaube, die Leute mögen das irgendwie einfach. Ich weiß nicht, ob es ihnen so schlecht geht. Es ist quasi so, dass du sagst, oh, ich kaufe mir, früher konntest du ein paar Winterschuhe haben, ein paar Sommerschuhe und heute kannst du 5 Paar Sommerschuhe haben. Dann kaufen sie sich halt noch 3 Paar mehr. Einfach weil es geht. Ich glaube nicht, dass alle Leute, die sowas machen, so einen richtig schlimmen Leidensdruck haben. Ich glaube, es ist einfach so, ja, habe ich Lust zu. Warum nicht? Ist okay. That's what I think.
Okay. Aber ich meine, es ist ja nicht rückgängig zu machen. Es ist ja nicht wie ein Schuh, den du dann einmal anziehst und sagst, nee, der gefällt mir nicht mehr. Ich
nee,
das
ist doch
so
super. Dann lohnt sich ja fast noch mehr.
Aber wenn du dann merkst, naja, es ist doch nicht so geil, dann rasierst du dich halt einfach immer, oder wie?
Hä, das wird doch schon geil sein. Also wenn du vorher keinen Bart rasierst, hast du einen Bart, dann rasierst du dich halt. Ich frage mich halt, ob es da drunter Narben ist, also ob du dann jemals wieder glatt gebürstet sein kannst.
Ja, oder ob du für irgendwann wieder einen Hinterkopf haben wirst oder ob der immer so ein blutiger Stumpen bleibt.
Jo. Nee, das ist natürlich
weil das
ja.
Sind wirklich,
das wird so rausgestanzt.
Und da die Haare dann wieder nach.
Das wird rausgestanzt.
Weil das sieht so aus, als hätten die das einfach alles rausgestanzt.
Ja, das sieht nicht so aus, ist so.
Aber dann hat er da doch auch keine Haare mehr, oder wie?
Doch, das wächst wieder nach. Was weiß ich, keine Ahnung.
Okay. Na gut. Also wollen wir darauf nicht weiter rumreiten. Ich habe ihn auf jeden Fall kurz wieder sympathisch gefunden. Jetzt hast du gesagt, das ist wie Sommerschuh kaufen. Jetzt finde ich ihn wieder unsympathisch. Jetzt nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
So, nächstes bitte Thema. Irgendwas, was mich auch interessiert. Also gut.
Laura und der Wendler.
Ja.
Die interessieren dich doch, oder?
Ja, doch.
Und es ist doch so, in einer jungen Beziehung ist es ja extrem wichtig, dass man auch ein paar Firsts zusammen hat. Weißt du, man macht zum ersten Mal, macht man irgendwie das und so. Und, oh, das habe ich auch noch nie gemacht. Das wollte ich immer schon mal machen. Das machen wir zusammen. Und dann hat man so eine verbindende, so eine Sache. So zum Beispiel, wie ich bei meiner Frau auf den Arm gesprungen bin, als wir im Gruselhaus in Prag waren, wo ich einen Nervenzusammenbruch bekommen habe und sie das total kalt gelassen hat. Das war so ein First, so ein Bonding First. Das Problem ist natürlich, wenn man 18 Jahre alt ist, dann hat man ganz schön viele Firsts noch nicht gemacht. Und der Onkel Michael, der ist aber schon 50, der hat natürlich fast alles erlebt. Und die Laura hat sich jetzt überlegt, was kann ich machen als Bonding First, was er noch nicht erlebt hat? Wie connecten wir uns miteinander?
Bondage.
Mit Bondage zum Beispiel. Ja, das könnte eine Antwort sein, aber die Antwort ist noch verwegener und noch verrückter und noch durchgeknallter. Nämlich hat sie jetzt für den Wendler das erste Mal in seinem Leben. Das hat noch nie jemand für ihn gemacht. Und deswegen ist sie auch, wie sie auf Social Media sagt, wahnsinnig stolz darauf und glücklich, dass sie die erste Frau sein kann in seinem Leben, die das getan hat für ihn. Nämlich hat sie ihm im Schweiß ihres Angesichts einen Adventskalender gebastelt.
Oh. Ew, mit Sachen von Beate Use.
Wahrscheinlich. Ich frage mich jetzt auch, ob der das jeden Tag auspackt und dann so zeigt, was da so drin ist. Sag mal 3 Sachen, die da drin sind im Wendler-Adventskalender.
Ein Kuscheltier.
Ja, was für ein Tier? Welche Art von
ein
Tier?
Ein Bärchen mit einer Weihnachtsmütze und einem Herz im Arm, wo drauf steht, I love you.
Ja.
Dann ist da drin ein Gutschein für eine Massage von ihr selber.
So selbst gebastelt.
Ein selbstgebastelter Gutschein. und ein Nacktfoto von ihr.
Oh, das ist in der 24, ne?
Ja.
Und wie ist das gestylt vom Styling? Auch mit Weihnachts?
Rot, viel Rot. Viel Rot und Gold. Ja. Und vielleicht so ein Kostüm, so ein Weihnachtselfenkostüm.
Glaubst du, dass der Wendler sich für Laura als Weihnachtsmann verkleidet und Bescherung macht? Ja. Dass sie so ihre eigene Sex-Porn-Parody da spielen dann?
Jawohl.
Oh, das ist zu doll. Das geht zu doll in meinen Kopf gerade. Aua. Ja, also ich meine, vielleicht sollte man sich auch nicht so drüber lustig machen, weil anscheinend scheint ihr das wirklich sehr wichtig zu sein und sie ist sehr glücklich und jetzt backt sie auch jeden Tag Kekse mit Adi. Damit ist nicht Adolf Hitler gemeint, sondern die Tochter von Wendler, die heißt auch Adi. Also nicht, dass jetzt hier wieder Beschwerden rein trudeln. Mit dem sag ich schon. Also doch, mit Adolf Hitler backt sie jeden Tag Kekse und geht total in dieser Rolle auf. Und man merkt, was man daran merkt, ist, der armen Frau ist so langweilig, dass sie selber, glaube ich, nicht aushalten kann. Die sitzt da irgendwo in Florida und denkt so, warum habe ich meine Freunde, warum habe ich mein Leben zurückgelassen, um jetzt hier einen Adventskalender zu basteln und Kekse zu backen.
Ja.
Und irgendwelche Haarmasken zu verkaufen an ein 50-jährige Wendler-Fan.
Stimmt. Aber was macht er eigentlich? Macht er irgendwas noch beruflich außer Fernsehstar, also Fernsehstar in Anführungsstrichen zu sein?
Müsste der eigentlich. Also vielleicht, der wäre ein ganz guter
macht
Makler.
Macht der Musik, meine ich.
Ja, macht Musik, aber die letzte Platte ist ja, die hat irgendwie 320 Einheiten in Deutschland verkauft. Also davon kann der eigentlich nicht leben. Also die waren jetzt hier wieder bei Goodbye Deutschland, beziehungsweise wurde das ja auch schon im Sommer aufgezeichnet. Da geht es ja um den Videodreh. Das muss ich noch gucken, da können wir dann in der nächsten Folge drüber reden. Das kommt heute Abend im Fernsehen, ist dann ab morgen in der Mediathek. Dann ziehe ich es mir rein und dann werden wir auf jeden Fall darüber sprechen, weil Wendler Content ist Best Content. Ich glaube nicht, dass der was anderes macht. Ich glaube irgendwie, vielleicht hat er noch so dubiose Geschäfte am Laufen. Der war ja auch im Pferdebusiness drin. Also mit Pferden, glaube ich, kannst du ganz gut Geld verdienen, wenn du da die richtigen Kontakte hast. Vielleicht hat er noch so ein paar Pferde, die er so unter der Hand irgendwo verschachert.
Meinst du?
Ich finde das halt so absurd, dass der so alibimäßig da weiter in Florida wohnt, obwohl man irgendwie weiß und so eine Behauptung aufstellt, irgendwie ein Star zu sein. Obwohl der ja auch in Deutschland kein großer Star ist. Der ist sehr bekannt, weil jeder Mensch denkt, dass der komplett hängen geblieben ist. Selbst seine eigenen Fans, die er irgendwie da in Westerland betrogen hat mit diesen Konzertreisen und mit dieser, kennst du diese Geschichte mit seiner ehemaligen Fanclub-Chefin?
Nee. Jo.
Da haben sich irgendwann mal in so einer Enthüllungsdoku darüber geäußert, was das eigentlich für ein Mensch ist. Und zwar war das
Doku über ihn.
Ja.
Wo lief die?
Die ist schon ein bisschen älter, auf Sat 1, glaube ich. Die Wahrheit über Michael Wendler. Sein falsches Spiel mit den Fans, da ging es irgendwie darum, wie er irgendwie 500 Euro für so einen Tag auf so einem Campingplatz in Wenningstedt genommen hat, um mit seinen Fans da so eine Party zu feiern. Pur machen das zum Beispiel auch immer. So Fanreisen. Und Wendler hat sich gedacht, das mache ich auch, hat aber nicht so richtig tief in die Tasche gegriffen, was seinen Anteil der ganzen Sache angeht. Und da hat dann auch eine ehemalige Chefin seines Fanclubs ausgesagt, dass er bei einem großen Jahresabschlusskonzert quasi nochmal allen Leuten gedankt hat, die für ihn da waren, die ihm geholfen haben. Und dann hat er gesagt, liebe Beate, sag ich jetzt mal, liebe Beate, du hast mir so geholfen. Die ganzen Jahre warst du an meiner Seite und hast mich nach vorne gebracht, hast den Wendler getragen und deswegen möchte ich dir jetzt auch was schenken. Und zwar dieses Auto. Und dann fährt so ein Auto auf die Bühne und sie ist den Tränen nah, weil sie wollte immer schon ein Auto haben und er gibt ihr den Schlüssel und sagt, hier, das ist für dich, Dankeschön. Und die Leute applaudieren und kreischen und sind glücklich und so und sie gehen von der Bühne runter und dann sagt sie, Michael, danke. Und dann sagt Michael, Beate, das war übrigens jetzt nur für die Show. Du musst mir den Schlüssel schon wiedergeben.
Gott. Oh mein Gott, das ist cheap. Und das ist dann rausgekommen und haben es alle mitbekommen? Oder ist es so, dass alle in der Erinnerung haben, dass er so ein guter Mensch ist?
Also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das in der Doku ausgesagt hat, haben alle gedacht, boah, ist das ein geiler Typ. Wie selbstlos und wie humble ist er eigentlich, dass er so eine Aktion abzieht.
Naja, humble.
Humble. Ist nicht humble?
Doch.
Hast du die Serie gesehen von Senna und ihren Freundinnen?
Nee, bitte nicht. Möchten wir auch nicht drüber reden. Gar nicht. Bitte.
Ich möchte nur eine ganz kurze Sache sagen, weil ich finde ja, auf Schultern von Giganten bauen ist schön und gut. Man kann auch irgendwie so ein bisschen versuchen, ja, wir lehnen uns mal an irgendwas an. Aber wenn man sich einfach nur das Pressebild anguckt, das offizielle Pressefoto dieser neuen Reality-Show, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, It's Real heißt die, glaube ich, über Senna Gamo und ihre drei Freundinnen, die sich auch optisch auf jeden Fall auch schon, aber das, da haben wir ja schon drüber geredet, jeder Mensch auf der Welt entwickelt sich ja gerade dahin, auch du und ich, dass wir immer mehr aussehen wie die Kardashians. Die Kardashians wollen einen Menschen erschaffen, dieser Mensch wird dann überall auf der Welt rumlaufen. Und auch Senna und ihre Freundin haben sich das zum Vorbild genommen, haben sich entsprechend behandeln lassen, wie der ehemalige Bundespräsident Lübcke sagen will, entsprechend behandelt und sehen aus, als wären sie quasi irgendwie aus der B-Besetzung der Kardashians entsprungen und auch in der Kleidung und in der Wahl des Hintergrunds, wo sie da quasi ihre Interviews dann führen, das ist einfach eins zu eins der die Farb-CI von den Kardashians. Das sieht aus, als hätten die diese Skimwear an. Ja. Das finde ich so krass, dass man sich nichts Eigenes ausdenkt, sondern einfach versucht, komplett das irgendwie auf billig
zu kopieren. Ja, ich habe es gesehen, ja. Aber vor allem, aber es sind nur die drei und die fahren in Urlaub und so, ne?
Die fahren in Urlaub, ja. Was meinst du, was verstehen sie nicht?
Naja, dass es halt mehr darum geht, als dass du einfach nur in Urlaub fährst und rumschreist. Man muss dazu sagen, bei den Kardashians war das am Anfang ja auch so, da haben die auch immer so Aktionen gemacht, die quasi gestellt waren, bis die halt tatsächlich so ein interessantes Leben hatten, dass es Sinn macht, darüber zu berichten.
Wie die Ludolfs eigentlich. Ich finde, für mich sind die Ludolfs die deutschen Kardashians. Und niemand sonst. Da kommt niemand ran, da können die machen, was sie wollen, ja. Können sie auf den Kopf stellen.
Ich
habe
noch nie geguckt, wahrscheinlich muss ich es mal gucken. Können wir denn nicht Makeover
machen? Wir machen mal einen Ludolfs-Marathon.
Das ist halt das Geile, weil in Amerika sind die auch immer so schrottig und dann sind sie aber irgendwann so schick. Irgendwann, weil sie dann Geld haben, sie operieren lassen und sowas. Können wir jetzt nicht mit den Ludolfs machen?
Du meinst, wir fahren zu den Ludolfs und machen komplettes Makeover mit denen. Das wäre tatsächlich ein großer Traum von mir. Wenn wir das irgendwann realisieren könnten in der Gruschka, das wäre ganz toll.
Ja, das wäre toll. So, weiter im Text. Was ist noch passiert?
Loredana. Ich habe noch mal ein bisschen Recherche. Genau, wir haben über Loredana gesprochen, die ja mit Senna irgendwie down ist. Da gab es in der letzten Folge ein bisschen was über diesen Konflikt, den sie mit einem Seafood-Restaurant hatten, weil sie da McDonald's-Essen mit reingebracht haben. Und jetzt gab es ja auch schon ein bisschen Andeutung darüber, beziehungsweise wurde das in ihrer Story und in der Story von Mozik, ihrem bald soon-to-be Ex-Husband, thematisiert, dass die beiden sich jetzt, nachdem sie erst gesagt haben, sie legen eine kurze Pause ein ihrer Beziehung, sich jetzt scheiden lassen. Und Loredana hat in einem relativ langen Interview, was ich mir angeguckt habe, mit Aria von hiphop.de darüber gesprochen und hat gesagt, die wären total cool miteinander und sie haben einfach gemerkt, das funktioniert nicht mehr und wollten sich quasi in dem Moment voneinander trennen, wo sie sich noch nicht hassen, damit sie quasi diese ganze Geschichte mit ihrer Tochter für sie die bestmöglichen Eltern sein können. Und ich fand, das war ein sehr schönes Interview. Ich finde die wirklich sehr sympathisch, die Frau. Die hat gute Sachen da gesagt und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Das wollte ich einfach nur sagen, weil wir da in der letzten Folge so ein bisschen drüber geredet haben, auch so ein bisschen darüber gemutmaßt haben, ob dieser Song Genick, wo sie ja sagt, wo warst du letzte Nacht, schon wieder ohne mich, ob das gerichtet ist an Mozik, und sie hat gesagt, nein, es geht nicht um Mozik, alle denken, es geht um Mozik, aber Mozik war sogar da, als sie den Song geschrieben und aufgenommen hat und hat den auch gefeiert und das hätte quasi keinen Bezug zur Realität. Mhm. Loredana hat übrigens auch gesagt, dass sie auf der Suche nach einem Songwriter ist. Also Loredana.
Ach, das war was für dich. Naja, vielleicht kannst du nicht davon ausgehen, dass sie das jetzt hier durchhört. Man muss dann schon sich bei den Leuten melden, wenn man was will.
Du meinst, sie muss direkt bei Loredana anrufen?
Ja.
Naja, so weit bin ich noch nicht. Ich bin ja noch dabei, zu versuchen, ihren Bewegungsapparat zu kopieren und nachts vor dem Spiegel so zu tanzen wie sie. Genau, im nächsten Schritt vielleicht offenbart sich da irgendwas.
38 Minuten.
Es gibt kein Biberbaby, Elena Gruschka.
Noch nicht oder niemals?
Noch nicht. Es war wieder kurz davor, beziehungsweise die Menschen waren kurz vorm Infarkt, die haben gesagt, jetzt ist es doch soweit, endlich, das Biberbaby kommt. Aber Hailey Baldwin hat gesagt, ich habe einfach nur ganz normal ein bisschen zu viel gegessen, habe deswegen meinen Bauch gehalten. Es ging um ein Foto, wo sie ihren Bauch gehalten hat.
Wieder so ein Bauchfoto.
Es war nicht mal wirklich abgezeichnet, dass da ein Bauch war, wo sie die Hand hatte. Also da müsste man schon einen Bauch an sich überhaupt, dass die Frau einen Bauch hat, kann man gar nicht wissen.
Was ja auch einfach ein Ding ist, sind ja Brüste auch. Also einfach Riesenbrüste ist ja voll das Ding.
Wenn man schwanger ist, sofort eigentlich.
Ja, bei mir war das sofort, als ich von dir schwanger war. Ew. Nee, ew. Ja, sofort, tatsächlich.
Okay. Ja, also es gibt kein Biberbaby, es wurden dann nochmal alte Aussagen rausgekramt, wo Justin gesagt hat, er wäre jetzt bereit für Kinder. Dann wiederum hat er jetzt aber gesagt, nein, ich bin noch nicht bereit für ein Kind eines Tages, ich will es nicht pushen, es wird schon alles gut gehen und ich finde, die Leute sollen mal sich entspannen. Der hat doch gerade erst gesagt, er kommt nicht auf sein Leben klar. Ich finde das von ihm auf jeden Fall eine kluge Entscheidung zu sagen, ich warte damit noch ein bisschen, bis ich vielleicht ein bisschen weniger messed up bin.
Wir müssen jetzt aufhören, ich möchte noch kurz einen Funfact erzählen, weil ich muss nämlich morgen früh ganz früh zum Palettenkönig fahren, um eine Europalette zu kaufen, weil ich mir jetzt Möbel aus Paletten mache. Nein, Quatsch. Weil ich, ich habe ein, ist voll super, kann man sich Tische draus machen und so Gartenmöbel. Nee, ich habe sowas Dummes gemacht. Ich mache ja immer Mau-Mau mit erschwerten Regeln. Ja? Das heißt, ich mache so mein normales Leben und dann mache ich einfach so Sachen, die mein Leben einfach super viel schwerer machen, wie heute Morgen zum Beispiel 3 Stunden meine Tasche verlieren mit meinem Portemonnaie drin und denken, die ist weg und dann festzustellen, ich habe sie einfach unter alle meine Jacken geschmissen. Egal, auf jeden Fall habe ich einen Kühlschrank im Internet bestellt. Ich wollte einen schwarzen, großen Kühlschrank haben. Einen hohen, schwarzen Kühlschrank. Ja, so.
Ja.
Und dann kommt dieser Kühlschrank. Dann ist der Kühlschrank einfach, von den Proportionen sieht er aus wie ein großer Kühlschrank, aber ist halt einfach 1,50 Meter hoch und ganz schmal. Und weil der so schmal ist, sah der halt auf dem Bild einfach aus, als wäre er hoch. Und das habe ich aber nicht wirklich geguckt. Das heißt, der ist wirklich 60 oder 40 Zentimeter breit und 1,50 hoch und ist halt so ein Puppenkühlschrank.
Das heißt, da passt gar nichts rein jetzt, der weil stand er auch so dünn ist.
Der stand auf, dann habe ich das vorgesagt, okay, bringe ich wieder zurück oder gebe ich wieder zurück, der wurde mir angeliefert. Dann habe ich, der stand auf einer Palette, auf so einer Einwegpalette, einer viereckigen, ja. Und dann hat der Tischler, weil ihm hier Füße für die Küche fehlten, ja, hat er aus der Palette Füße gemacht.
Aber hat er dich vorher gefragt, ob du das darfst? Ob er das darf? Oder hat er einfach
mittelmäßig. Also ja, hat er ehrlich gesagt, ja. Ich habe gesagt, ja, habe ich gesagt. Das heißt, leck mich am Arsch, hat er nicht gewusst. Hat er halt gemacht, hat daraus so Keile und Füße, weil der Boden uneben war.
Ja.
Und jetzt habe ich dieses Problem, dass mir jetzt so eine scheiß Palette fehlt. Jetzt muss ich zum Palettenkönig nach Biesdorf fahren. Und dann muss ich für 75 Euro einen Spediteur bestellen, der die Scheiße abholt, weil es nicht mit umsonst Rücksendung ist. Aber es ist mir einfach wert. Ich kann nicht einen Puppenkühlschrank haben.
Das sind die Struggles. Das ist
ganz viel Bierstapel, würde ich schon sagen.
So, ich wollte noch eine Sache sagen, bevor wir jetzt abbrechen.
Bitte.
Und ich möchte zwar sagen, dass der Präsident von Brasilien sagt, Leonardo DiCaprio ist verantwortlich für die Waldbrände in des Amazonas.
Oh, wow. Der ist gut drauf, ne?
Weißt
der ist
du,
ja sowieso gut drauf.
Weißt du, was? Weißt du, ja, der ist sowieso schon sehr gut drauf. Und weißt du, was seine Argumentationskette ist?
Was denn?
Er sagt, der WWF hätte Feuerwehrmännern Geld gegeben, um besonders dramatische Bilder zu erzeugen bei dieser Waldbrandkatastrophe. Genau, beziehungsweise geht es so weit, dass er sagt, also um diese dramatischen Bilder zu erzeugen, die der WWF dann gekauft hat von diesen Feuerwehrmännern, haben die extra noch Brände gelegt, weil sie gesagt haben, okay, dann kriegen wir mehr Geld, haben dann den Wald
abgebrannt. Aber die machen doch auch die Holzen und, was heißt Holz, aber die brennen den auch sowieso freiwillig ab, weil sie es geil finden.
Die brennen den freiwillig ab. Ja, klar. Die finden es geil. Die wollen Platz haben für die Rinder, für den Klimakiller-Kuh, wollen die Platz haben. Ja, genau. Der sagt aber jetzt, nee, es liegt an Leonardo DiCaprio, weil nämlich derjenige, der das meiste Geld gespendet hat, ist Leonardo DiCaprio vom WWF, nachdem das WWF diese Bilder gezeigt hat, hat Leonardo DiCaprio das weiße Geld gespendet und deswegen hat er gesagt, Leonardo DiCaprio ist daran schuld, dass da die Feuerwehrmänner in Brasilien freiwillig den Wald abbrennen, damit sie Geld vom WWF kriegen, damit die Geld von Leonardo DiCaprio kriegen. Und ich finde, das ist genial. Ich finde, der Mann ist ein Genie.
So dumm.
Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ja, Elena Gruschka. Damit enden wir diese heutige Sendung. Wir werden ganz viel sprechen
morgen über
Bachelor in Paradise. Und
morgen, verschwöre ich.
Genau.
Spreche ich.
Verschwöre ich. Wir verschwören uns und werden dann wieder neue Folgen auf Podimo veröffentlichen. Wer gerne hören will, was wir dazu zu sagen haben, kann das dort tun. Wer Lust hat, uns allgemein zu unterstützen und noch alte Spezialfolgen zu hören. Es gibt ein Archiv mit über 100 exklusiven Folgen auf Patreon. Der kann das da tun. Und wir freuen uns auf euch in der Ultras-Gruppe.
Ich freue mich auf euch.
Klatsch und Tratsch, Podcast Ultras in Facebook drin.
Gut, ne? Bis bald.
Ella Gruschka, hab einen schönen Abend. Mach's dann. Bis gut.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.